Das Quantum von Produkten bleibt gleich. Jetzt will natürlich jeder Kapitalist immer mehr verkaufen. Andersrum ausgedrückt dasselbe. Die Arbeitskräfte werden nicht ärmer. Nicht in dem relativen Sinn. In dem relativen Sinn werden sie sowieso immer zu ärmer. Im absoluten Sinn werden sie nicht ärmer. Also in dem Sinn, dass sich ihr Konsumniveau nicht verringert. Werden nicht ärmer, nur unter der Bedingung, dass das Kapital mindestens genauso schnell neue Geschäftsfelder, neue Märkte, neue Käufer findet. Also die Märkte, die Geschäftsfelder, die Käufer vermehrt, mindestens in derselben Rate vermehrt, wie es im eigenen Betrieb die notwendige Arbeit verringert. Das ist ja schon eine schöne, lustige Geschichte. Die Leute können bloß weiterleben, wenn das Kapital umso mehr wächst, nicht bloß Gewinn macht, sondern den Gewinn auch wieder investieren kann. Also reinvestieren kann, also schon wieder neue Gelegenheiten zum Gewinne machen findet. Nur dann können die Leute auf demselben Niveau weiterleben, wenn die Reichen ihren Reichtum immer zu, und zwar immer nach dem Maß, wie er schon geschaffen worden ist, immer zu wieder vergrößern können. Und das ist das, was quasi, das erst das lässt man in unserer Gesellschaft als ein Problem gelten. Das Wachstum geht nicht immer so weiter, wie man es gern hätte. Erst das soll dann verkehrt sein oder unschön. Dass die Unternehmer von sich, von ihrem Zweck her, mehr aus gegebenem Geld mehr Geld machen, immer mehr produzieren wollen, immer mehr neue Geschäftsfelder auftun wollen, dass jeder Autohersteller am liebsten die ganze Welt mit Autos beliefern täte. Versteht ihr das? Jeder möchte eigentlich der Einzige sein, der verkauft. Dann stößt er auf keine Schranke. Das ist die Existenzbedingung für die anderen, dafür, dass es bloß überhaupt weitergeht. Und die Existenzbedingung ist allerdings nicht nur nicht immer erfüllt, sondern man muss sagen, das kann nicht für alle gut gehen. Wenn alle Autohersteller immer mehr Autos verkaufen wollen, alle Zahnbürstlershersteller immer mehr Zahnbürsten, dann irgendwann machen die sich wechselseitig den Markt eng, irgendwann verkauft der eine bloß noch zum Schaden des anderen und dann geht einer kaputt. Dann ist allgemeines Wachstum schon nicht mehr passiert, sondern das Wachstum kommt zustande über lauter untergehende Firmen, über lauter Pleiten. Und die Konkurrenzfähigkeit eines Betriebs besteht eben darin, dass er mit seiner Produktion in der Lage ist, produktive Anstrengungen an anderer Stelle kaputt zu machen. Und nur unter der Bedingung, dass dieses Hauen und Stechen, was dauernd Firmen kaputt gehen lässt, natürlich dann Arbeitsplätze vernichtet, was auf der anderen Seite Wachstum mit dauernder Einsparung von Arbeit bedeutet, nur unter der Bedingung, dass dieses Zeugs ein dauerhaftes Plus bewirkt. Also dass dabei das Wachstum insgesamt immer schneller geht als der Ersatz von Arbeit in den Fabriken und Büros und Software-Schmieden und sonst überall. Nur unter der Bedingung, dass das schneller geht, können die Leute überhaupt weiterleben wie bisher. Auf der Phase, weil das nie für alle gut gehen kann, diese Konkurrenz, das Wechselseitige sich ausstehen, gibt es Firmen, die können wachsen, weil andere schrumpfen. Auf der Basis gibt es Standorte, die können wachsen, weil andere schrumpfen. Deutschland war historisch in den 50ern, 60ern, 70ern der größte Wachstumsstall weit und breit, aber auf Kosten von unglaublich vielen Ländern. Und noch heute ist Deutschland der Exportweltmeister. Und jetzt hat man das Absurde. Deutschland exportiert mehr als jedes andere Land der Welt. Und eigentlich muss man sagen, und es reicht immer noch nicht, um in diesem Land genug Wirtschaftstätigkeit zu erzeugen, dass ein Wachstum von 2% oder was zustande kommt. Noch nicht mal der erfolgreichste Exporteur der Welt kann durchs Wachstum des Kapitals seinem Volk insgesamt eine Existenzgrundlage verschaffen. Ja, jetzt müssten noch viel mehr Ausländer ausgestochen werden, noch viel mehr ausländische Anbieter niederkonkurriert werden, damit die Deutschen Arbeit hätten. Also, das ist ja auch ein Hinweis darauf, wie unglaublich produktiv die Arbeit schon geworden ist. Wenn der größte Exporteur der Welt viel zu wenig Arbeit hat, wie sollen das bei denen ausschauen, die immer zu importieren? Gut, also deswegen, ja, gibt es Firmen, die können wachsen, weil andere schrumpfen. Gibt es Standorte, die können wachsen und dann auch mal Vollbeschäftigung haben, weil andere kaputt gehen. Deswegen gibt es historische Phasen, allgemeinen Aufschwung, wo tatsächlich das Kapital so wächst, dass tatsächlich mal wieder mehr Leute beschäftigt werden. Aber die große und ganze Tendenz, jedenfalls in Deutschland über die Konjunkturberge und Täler hinweg, die große Tendenz ist, dass insgesamt von dieser Produktionsweise immer weniger Leute ein Auskommen haben. Und jetzt ist Auskommen ja eh schon die trostloseste Fassung, weil das heißt ja bloß, davon leben können, dass sie den Reichtum der Reichen vermehren. Wenn man jetzt an der Stelle noch fragt, und warum ist Deutschland nicht bei den Siegern jetzt? Ja, England hat eine niedrigere Arbeitslosigkeit, China hat ein höheres Wachstum. Dann sind wir bei den Fragen, die die Regierung sich stellt. Ja, alles vorher ist gegessen, alles ist klar. Nur so kann gelebt werden. Nur wenn die Reichen immer reicher werden, und zwar in einem bestimmten hohen Grad immer reicher werden, nur dann werden die Armen nicht absolut ärmer. So, und jetzt kommt die Regierung und sagt, und warum sind wir nicht die, die diesen Grad erreichen? Da merkt man, das ist jetzt ein reiner Konkurrenzstandpunkt, der selber schon davon zeugt. Das kann, also sie selber sind ja im Moment Opfer dessen, das kann nicht für alle gelingen. Jetzt sagen Sie, jetzt könnten Sie doch an der Stelle sagen, ja, wenn es nicht für alle gelingen kann, ja, dann ist es ja eh ein Scheißsystem, wenn nicht alle davon leben können, wenn das eh schon klar ist. Sagen die, ja, wenn das nicht für alle klappt, dann muss es für uns klappen und wir müssen dafür sorgen, dass es für andere nicht klappt. Wir müssen dafür sorgen, dass wir die Sieger der Standortkonkurrenz sind und nicht die Verlierer. Und an der Stelle denken jetzt die, warum ist es bei uns nichts? Und da wissen wir ja, wo sie hinkommen. Da kommen sie zu der wunderbaren Ding, warum gibt es bei uns wachsende Armut? Antwort, weil sie noch nicht groß genug ist. Ja, wie bekämpft man wachsende Armut? Durch Verarmung. Durch Absenken des Lohnniveaus, durch Einrichten eines Niedriglohnsektors. Man bekämpft die Arbeitslosigkeit, die ja Armut ist, das stimmt ja. Man bekämpft die Arbeitslosigkeit durch die Verarmung der Arbeiterschaft. Das ist das Konkurrenzmittel der Nation. Aber wie gesagt, die Fragen, warum sind wir nicht bei den Siegern, die sollte man sich nicht selber noch mitstellen. Die Notwendigkeit, dass es nicht für alle geht, das ist eigentlich Argument genug. So, jetzt hätte ich noch einen kleinen Rückblick auf die Müntefering-Debatte. Und dann ist Schluss. Jetzt kann ich benutzen, was ich erzählt habe. Jetzt habe ich eine Weile über das Kalkulieren in kapitalistischen Betrieben geredet, wie da gerechnet wird, worum es da geht und so weiter. Jetzt betrachtet man nochmal den Müntefering mit seinem Exzess auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite mit dem Argument, er meint ja nicht den Beruf der Unternehmer, sondern bloß Individuen, die sich daneben benehmen. Und dann kommen andere und sagen, aber Individuen darf man nicht kritisieren. Also jetzt mal ernsthaft die Frage gestellt, ist es jetzt der Kapitalist oder ist es das System? Ja, das ist doch das war doch der Streit da, ja. Man darf doch den Kapitalisten nicht beschimpfen, der übt doch bloß seinen Beruf aus, der kann nicht anders. Und der andere kommt und sagt, ich meine auch den Beruf gar nicht, der Beruf ist in Ordnung, bloß in dem Fall hätte der anders gekonnt. Diese Frage mit dem, der kann nicht anders, das ist wie wird da gedacht? Erstmal ist es die große Entschuldigungstheorie. Ein Unternehmer macht alle die Maßnahmen, die ich besprochen habe. Manche streichen die übertariflichen Zulagen, andere streichen das Weihnachtsgeld, wieder andere rationalisieren und entlassen. Und keiner sagt, das mache ich, weil es meinem Gewinn nützt, sondern alle sagen sich, das mache ich, weil ich muss. Also sie berufen sich auf den Sachzwang ihres Berufs. Sie berufen sich auf den Sachzwang, das kann auch jeder sagen, und wenn ich es nicht tue, dann gehen wir unter und dann gehen noch viel mehr Arbeitsplätze kaputt, als ich jetzt gerade zerstöre. Oder dann müssen noch viel mehr Leute entlassen werden, als ich jetzt gerade entlasse. Jeder kennt das Argument, die Zeitungen sind voll davon, kein Unternehmer argumentiert mit seinem Interesse, jeder argumentiert mit dem Sachzwang, den die Konkurrenz auf ihn auswirkt. Jeder argumentiert mit dem System. Jetzt ist es eine Wahrheit und eine Lüge. Das Scheiden, das wollte ich jetzt eben noch machen. Eine Lüge ist es deswegen. Weil jeder auf den Konkurrenten verweist und sagt, der zwingt mich, das zu tun, was ich tue. Und mit demselben Argument kann der Konkurrent auf den einen verweisen und sagen, der zwingt mich zu tun, was ich tue. Sie geben sich beide als Opfer des Zwecks aus, den sie selber verfolgen. Es ist doch nur ihr Streben, Gewinn zu machen, dafür den Markt zu benutzen, dafür den eigenen Markt auszuweiten und dafür den Konkurrenten wegzuschieben. Es ist doch nur ihr Streben, Gewinn zu machen, das für den Konkurrenten die Latte legt, die er erreichen muss in Sachen Kostenstruktur, in Sachen Gewinnmarge. Es ist ihr Streben, das für den Konkurrenten die Latte legt, die der erreichen muss, sonst muss er wirklich ausscheiden aus dem Getriebe. Sonst wird er enteignet als Kapitalist. Sonst ist er sein Werk kaputt und sein Vermögen im Arsch. Objektiv ist die Schranke schon. Aber sie ist doch bloß die Wirkung all der Unternehmer, die ihren Gewinn machen wollen. Und bloß weil sie ihn machen wollen, produzieren sie diese Wirkung. Insofern ist es verlogen zu sagen, ich will es ja nicht, ich muss ja. Er muss es ja bloß, weil er es will. Er muss die Erfordernisse der Konkurrenzfähigkeit ja bloß erfüllen, weil sein Zweck Gewinne machen ist. Und die Erfordernisse der Konkurrenzfähigkeit, die so die Latte legen, welchen Preis man erreichen muss, ja, die produziert er ja selber durch seine eigenen Konkurrenzanstrengungen mit. Auf der anderen Seite hat es ja Wahrheit. Die Wahrheit ist, wenn die das alle tun und jeder gegen den anderen Unternehmer um den Markt konkurriert, also jeder Unternehmer dem anderen den Markt streitig machen will, indem er eine preisgünstigere Ware anbietet, dann gibt es den Zwang natürlich wirklich. Dann stimmt es schon, dass man bei Strafe des Untergangs das Niveau von Produktivität, das Niveau von Preisen erreichen muss, das in einem gegebenen Zeitpunkt in der Wirtschaft gilt. Also der Zwang, den die Konkurrenten aufeinander ausüben, ist keine Lüge, den gibt's. Aber die Behauptung, das läge nicht in ihrem Willen, sondern es wäre bloß eine Not, der sie leider aussetzen, die Behauptung stimmt nicht. Insofern rückblickend, es ist verkehrt, auf der einen Seite, zwei Sachen verkehrt, auf der einen Seite ist verkehrt, den Ton anzuschlagen wie der Mündefering, der raffgierige Kapitalist. Bei Mündefering ja sowieso, aber jetzt gibt es dann noch auch radikale Linke, die schimpfen auf den raffgierigen Kapitalisten. Immer mit dem Ton. Seine individuelle, kann den Hals nicht vollkriegen, aber das als Eigenschaft. Unersättlichkeit. Seine individuelle Unersättlichkeit wäre der Grund des Leidens der Bevölkerung. Das ist verkehrt. Das tut wirklich so, wie wenn man den Menschen umbringt, dann hat man der Welt einen Gefallen getan. Dann hätte man sie von diesen Nöten befreit. Das stimmt nicht. Der Zweck der Gewinnemacherei und seine Konsequenzen sind schon ein echtes System. Der einzelne Unternehmer tut dabei seinen Teil und er tut es wegen seinem Vorteil. Er trägt dazu bei, er produziert die Zwänge des Systems mit, wegen seinem Interesse. Und er hat schon sein Interesse. Und deswegen darf man durchaus sagen, das ist jetzt die andere Hälfte. Also erstmal, was man nicht sagen soll, ist, das liegt an der Raffgier von dem Individuum. Was man auf der anderen Seite nicht sagen soll, und das ist die Fassung, wie zum Beispiel die Leute von den Robert Kurz rum Krisisgruppe machen. Kennt ihr nicht, sagt euch nichts. Wer es kennt, weiß es, wer es nicht kennt, weiß es nicht. Dem schadet ja auch gar nichts. Es gibt Linke, die sagen, das ist ein System und es hat mit den Leuten nichts zu tun. Jeder ist Opfer. Jeder ist Rädchen im Getriebe. Jeder muss bloß und will gar nicht. Dagegen muss man sagen, so ist es auch wieder nicht. Die Zwänge des Systems entstehen dadurch, dass die Unternehmer ihre Unternehmerinteressen verfolgen. Und dass sie alle gesellschaftlichen Machtmittel da haben, um das auch zu tun. Also ein Recht, das auf ihrer Seite steht, ein Eigentum, das andere brauchen und sie haben. Also es ist verkehrt zu sagen, es ist das System und nicht die Leute. Es ist aber auch verkehrt zu sagen, es sind die Leute und nicht das System. Es ist durchaus so, dass der Zweck der kapitalistischen Bereicherung ein System ist, insofern was viel Schlimmeres als bloß irgendeine raffgierige Drecksau. Mit der wird man ja viel leichter fertig werden. Es ist wirklich ein gesellschaftlicher Zusammenhang. Dieser Zweck der Bereicherung der Reichen hat Objektivität und ist nicht bloß eine Geschichte, die bildet sich wer ein und wenn der sich's nicht mehr einbilden tät, wär's weg. Das wird man bloß los, wenn man ein Gesellschaftssystem stürzt und nicht, wenn man ein Individuum aus dem Weg räumt, wie auch immer. Auf der anderen Seite soll man nicht so tun, als ob die Unternehmerschaft nicht wüsste, dass dieses System in ihrem Interesse ist und dass in diesem System sie mit ihrem Interesse zum Zuge kommen und eine Monopolstellung haben und dass sie auch es ist verkehrt zu sagen, die sind die armen Würstchen und die Opfer des Mechanismus und die Rädchen im Getriebe. Die sind diejenigen, die als Nutznießer dieses Systems auch wissen, dass sie es wollen. Also diese Abgrenzungen waren mir jetzt noch wichtig. Diese Frage, wer ist jetzt schuld, das System oder der Mensch, ist eine blöde Frage. Jetzt habe ich die Frage aber so lange gewälzt, bis irgendwie klar ist, dass man das nicht in eins der beiden Dinge auflösen darf. Aber damit nie das andere durchstreichen soll.
Aber das wäre ja auch das, was du sagen würdest. Machst du da bestimmte zwei Seiten ab, was sind die Unternehmer, die sind die Beziehungen, die sind die, was sind die arbeitenden Bevölkerung,
die was? Ja. Richtig. Passiert zwar selten, aber aber selten, dass es so weit kommt, dass die dann nichts mehr haben. Dann sind sie halt keine aktiven Unternehmer mehr, dann haben sie halt bloß noch die Willen ihrer Frau und die Willen der Töchter und so weiter und so weiter. Da wird schon dafür gesorgt, dass ein Bankrott der Firma nicht gleich quasi dem Menschen ein Arbeiterschicksal aufhalst. Das sind nur ganz wenige verrückte Mittelständler, die übrigens die schon so unterkapitalisiert sind, die zu wenig Kapital haben, um mitzukonkurrieren, dass sie wirklich alles, was sie haben und wo sie die Finger drauf kriegen, reinbuddern in die Firma, die, wenn pleite gehen, stehen, dann gibt es welche, die stehen wirklich mit nichts da. Aber das ist ganz selten. Also um die brauchen wir uns keine Sorgen machen. Die finden schon Mittel und Wege. Aber eins ist klar, das produktive Vermögen, also die Reichtumsquelle, die geht verloren, wenn sie sich nicht konkurrenzmäßig bewährt. Das ist schon klar. Also diese Enteignung findet auf jeden Fall statt, wenn eine Firma in Konkurs geht. So läuft der Kapitalismus, das stimmt schon.